Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Jens, grüß dich, hallo.
Ja, guten Morgen, grüß Gott und moin moin, wie immer. Und ich gucke gerade aus dem Fenster, wir haben wunderschönes Winterwetter, ja, das hätten wir uns zu Weihnachten gewünscht. In Köln sehr, sehr selten, dass wir mal 30, 40 Zentimeter Schnee haben, also heute auf jeden Fall nochmal rausgehen.
Auf jeden Fall ganz tolles Wetter, ganz tolle Luft draußen, die Sonne scheint. Ja, und wir haben uns heute, ich glaube mal wieder ein ganz, ganz interessantes Thema rausgegriffen. Worum geht's? Wir schauen ja immer auf interessante historische Persönlichkeiten und wir schauen auf interessante Themen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, die es aber auch aktuell gibt. Und da können wir ein bisschen was verbinden. Wir haben uns heute mal das Thema Ivermectin rausgegriffen. Warum wir uns das rausgegriffen haben, da kommen wir gleich zu. Aber dazu gab es auch einen Nobelpreis, deshalb haben wir das einfach mal in den Mittelpunkt unserer Episode heute gestellt. Aber, wie ich gerade sagte, es gibt auch eine persönliche Geschichte zu erzählen. Jens, du hast Kontakt damit gehabt. Erzähl uns doch mal deine Geschichte.
Ja, ich habe mehrfach Kontakt mit Ivermectin persönlich direkt auf direktem Wege gehabt. Nämlich ich schleppe schon seit etwa, ja, bestimmt 25 Jahren, 20, 25 Jahre, schleppe ich so eine Hautrötungsgeschichte mit mir herum. Und ich bin bei, ich kann ja nicht sagen, bei wie vielen Experten ich gewesen bin. Ja, und du weißt, bei einem Hautarzt, da gibt es immer eine Salbe und dann versucht man das von außen irgendwie zu reparieren. Ich bin ja jemand, der Darm leert und Ernährung und so weiter. Und habe das natürlich von der Seite versucht, ja, über Ernährungsumstellung, über Darmsanierung und so weiter. Und nichts hat geklappt. Nichts hat funktioniert. Und dann kommt ja so ein Gewöhnungseffekt. Ne? Man gewöhnt sich irgendwie dran und sagt, komm, egal, ist dann halt so. Und dann steht man wieder vorm Spiegel und denkt, vielleicht auch nochmal einen Versuch starten. Und dann habe ich tatsächlich nochmal einen gestartet, jetzt vor anderthalb, zwei Jahren. War bei einem Hautarzt und er hat sich das mal ganz genau mit der Lupe angeschaut und hat dann gesagt, Herr Frese, Sie haben so eine leichte Rosazea. Ich verschreibe Ihnen jetzt mal eine Salbe. Und dann habe ich gedacht, naja, wieder eine Salbe, wunderbar. Ich in die Apotheke und habe zweimal geschluckt, weil die Salbe 40 Euro kostet. Und habe nicht so genau drauf geguckt. Zu Hause habe ich das Ding mal ausgepackt und habe gedacht, ach, sieh an, eine Ivermectin-Salbe. Ivermectin kommt mir doch bekannt vor, da hast du dich doch in der Corona-Pandemie sehr intensiv mit beschäftigt. Und habe versucht, dieses Thema auch so ein bisschen nach außen zu kehren. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, probier mal aus, wer weiß, was Ivermectin macht. Und siehe da, ist jetzt kein Witz, ich habe diese Salbe, ich glaube, dreimal innerhalb von einer Woche aufgeschmiert und alle roten Stellen waren komplett verschwunden, weg. Und ich habe das, glaube ich, noch eine Woche verlängert. Ich habe, glaube ich, noch drei oder vier Portionen eingenommen sozusagen, ja, so auf die Haut geschmiert. Und siehe da, es ist bis heute, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her, ist nie wieder was zurückgekommen. Und ich habe dann natürlich mal recherchiert, was hat denn eigentlich Ivermectin gemacht auf der Haut? Und ganz interessant, ich bin dann auf Milben gekommen. Halte ich fest, Milben. Milben können sich einnisten in den Talgdrüsen der Haut. Und man denkt ja, okay, das eigene Immunsystem, das wird dann diese Mikroben dann irgendwann mal beseitigen. Aber die können sich dort so gut verschanzen, die können sich da so gut einnisten, dass die da jahrelang überleben können. Und zwar die produzieren sich dann immer wieder nach, ja, und irgendwann wird das Immunsystem praktisch stumpf und ja, reagiert auch nicht mehr darauf, sondern immer wieder mal eine leichte Errötung, ja, das hat man dann gelegentlich wie so ein, naja, wie soll man sagen, wie so ein Meandern, ja, also es geht mal rauf, geht mal runter und manchmal ist es auch ganz weg. Im Sommer hat man es nicht gesehen, weil man ein bisschen braunere Haut hat, aber im Winter tauchen dann diese roten Stellen immer wieder auf. nicht wirklich unangenehm, so ein leichter Juckreiz, weil das natürlich immer wieder abheilt. Aber ich war wirklich massiv überrascht, dass das funktioniert. Und dann sind wir auch schon mitten im Thema, denn Ivermectin ist ein Mittel, was mal zufällig gefunden wurde. Und wir wollen ja jetzt mal historisch darauf eingehen, wie ist man eigentlich überhaupt darauf gekommen? Denn es zählt ja heute zu den unentbehrlichen Medikamenten, die die WHO auf ihre Liste genommen hat. Und du hast ja schon erwähnt, Ivermectin, beziehungsweise der es gefunden hat oder die Leute, die damit Forschung betrieben haben, es waren ja insgesamt drei am Ende, die dann auch 2015 den Nobelpreis für Ivermectin bekommen haben. Und ja, du hast auch ein bisschen recherchiert, Axel. Geh doch mal ein bisschen drauf ein in die Geschichte.
Tauchen mal ein bisschen in die Geschichte ein, aber bevor wir da
In die
eintauchen,
Geschichte Japans.
die Geschichte Japans, aber bevor wir da eintauchen, kann ich unserer Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, also das Hautbild vom Jens ist auf jeden Fall astrein, kann man sagen. Und
Wie ein
das wie ein
Kinderpopo.
Kinderpopo, ja. Ja, aber es ist halt natürlich auch eine emotionale Geschichte für Menschen, die halt sehr starken Rosazea-Befall haben im Gesicht. Einfach da vielleicht mal hinzuschauen. Gucken wir jetzt mal in die Historie. Und zwar, es gab einen japanischen Forscher.
Darf ich noch einen Satz sagen, Axel?
Ja, klar, gerne.
Diese Geschichte zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass unsere Schulmedizin oder unsere Medizin, sagen wir mal besser Medizin, ja, Schulmedizin ist ein Begriff, den tue ich mich schwer mit. Es gibt eine Medizin, die funktioniert, aber dass wir uns viel, viel mehr Gedanken über die Ursachen machen müssen. Wenn wir die Ursachen kennen, dann wissen wir doch auch erst, welche Therapieoption Sinn macht. Das ist wieder so ein Beispiel. Also wenn man die Ursache gekannt hätte oder wenn ein Hautarzt oder so mir die Ursache mal erklärt hätte, dann hätte man ja auch darüber nachdenken können, was eventuell helfen könnte.
Ja, und vor allen Dingen wäre man dann wahrscheinlich auch viel früher auf so ein Ergebnis bekommen, das du jetzt in 2 Wochen erreicht hast und hättest 25 Jahre weniger Leid in Anführungszeichen gehabt. Deshalb, also unser Podcast trägt dazu bei, immer mal hinzuschauen und genauer nach den Ursachen zu forschen. Jetzt aber ein Exkurs in die Historie. 1974 hat ein japanischer Forscher, Satoshi Omura, hat quasi zufällig in einer Bodenprobe die Wirkstoffe entdeckt oder sagen wir mal so, er hat eine Idee gehabt, was es sein könnte und hatte damals diese Proben an seinen Kollegen geschickt in Amerika, William Campbell, der damals für die Firma Merck gearbeitet hat. Und der hat sich diese Proben mal genauer angeschaut und hat Studien gemacht, auch klinische Studien. Seit 1981 gingen klinische Studien los und kurz danach wurde dieses Mittel Ivermectin, das hieß früher erst ein bisschen anders, Avermectin, wurde für im Veterinärbereich eingesetzt. Man hat herausgefunden, dass dieses Mittel gegen Würmer wirkt in der ersten Studie. Und zwar wird der Energiestoffwechsel der Würmer, der Parasiten halt gehemmt. Und dadurch konnten im Veterinärbereich, gerade im Bereich von Hunden und Pferden, erreicht werden, dass diese von Würmern befreit wurden.
Kleiner Einschub, Axel. Deshalb wurde ja auch in der Corona-Pandemie Ivermectin als Wurmmittel für Pferde verunglimpft. Ja, da gab es ja ganze Kampagnen gegen dieses Medikament. Und was man natürlich verschwiegen hat, ist, dass es 1987 auch für den Menschen zugelassen wurde, ne, für eine bestimmte Erkrankung, wo die WHO schon viele Jahre nach einer Lösung gesucht hat, nämlich gegen die sogenannte Flusskrankheit oder auch international River Blindness.
Richtig, genau. Und 1987, du hast es gerade gesagt, wurde ein Medikament zugelassen mit dem Wirkstoff, und zwar Mectizan hieß das Mittel. Und das war so erfolgreich. Und damals hat das sehr hohe Wellen geschlagen, gerade in damals in Entwicklungsländern, gerade Afrika, Südamerika, wurde das sehr viel eingesetzt, mit großem Erfolg eingesetzt. Und der damalige Vorstandsvorsitzende der Firma Merck hat dieses Mittel der Weltgemeinschaft kostenlos zur Verfügung gestellt. Also es war damals schon sehr bemerkenswert. Und heute, noch heute, gibt
Weißt du,
es,
was er gesagt hat?
ja, ergänze, ja klar.
It's for the people, not for the profit. Würde das heute auch noch einer machen?
Ist eine gute Frage. So auch so als, als kleiner Teaser für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen ja weiter. Und was der Jens gerade als Zitat gesagt hat, bezüglich des Profits, würde das heute einer machen? Wir kommen gerade nachher nochmal auf ein paar Studien zu sprechen. Wir kommen auch nochmal auf die Politik zu sprechen in unserem Podcast. Wie heutzutage mit, auch hier mit Medikamenten oder ich sag mal so, wie mit unserer Gesundheit gespielt wird. Noch heute habe ich recherchiert, gibt es weltweit 30 Millionen Menschen, die mit der Flusskrankheit, also mit dem Erreger der Flusskrankheit infiziert sind. Und gerade diese Flussblindheit führt, also die Erreger führen bei 10% der infizierten Menschen zur absoluten Blindheit. Und diese Blindheit ist auch irreversibel. Das heißt also, dieses Medikament Ivermectin ist, wie du es gerade gesagt hast, ganz am Anfang ein unentbehrliches Medikament. So wird das auch von der WHO ja bezeichnet. Und das zeigt das ja auch, dass viele Menschenleben damit gerettet werden können.
Ja, nochmal zur Flusskrankheit. Großes Problem in Afrika vor allen Dingen. Denn Mücken halten sich natürlich gerne in der Gegend von tropischen Gewässern auf. Ja, und gerade an den sehr fruchtbaren Gewässern, gerade Binnenflüsse und so weiter, da führt es eben häufig zu Infektionen. Und deshalb sind die Menschen ein Stück weit weggegangen von diesen sehr fruchtbaren Gebieten hin in die Dürre, in die Einöde, da wo man nichts anbauen kann. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil sie dann ihre fruchtbaren Flächen auch nicht bewässern können und nichts anbauen können, etc. Und deshalb hat die WHO auch händeringend nach etwas gesucht gegen die sogenannte Onchozerkose. Und diese Onchozerkose wird von Fadenwürmern der Art Onchocerca volvulus, wunderschöner Name, Onchocerca volvulus verursacht. Und wie du gesagt hast, 10% der Infizierten, da führt das dann zu einer kompletten Erblindung. Und diese Fadenwürmer werden durch Mücken transportiert, durch sogenannte Kriebelmücken. Und die Mücken nehmen offensichtlich diese Larven auf und dann, wenn sie dann uns pieksen, ja, übertragen sie sozusagen diese Larven dann von Mensch zu Mensch. Und diese Larven können eine unglaublich lange Lebensdauer haben, nämlich bis zu 17 Jahren, habe ich nachgelesen. Und die fühlen sich unheimlich wohl in unserem Bindegewebe. Ja, und da überleben sie jahrelang, wenn es dann zu einer Infektion kommt, also wenn die praktisch dann dominant werden, dann hat das eben, wie wir gerade gesagt haben, sehr, sehr gravierende Auswirkungen. Und so macht es natürlich Sinn, ein Medikament einzusetzen, was diese Verbreitung hemmt, beziehungsweise dann, wenn wir die Infektion haben, praktisch die Infektiosität sozusagen, ne, dass sich eben immer mehr Larven dann auch bilden, dass man das unterbindet. Und du hast gesagt, der Energiestoffwechsel wird gehemmt. Und damit wird dann eben auch die Vervielfältigung dieser Larve wird dann gestoppt praktisch.
Als Ergänzung hier, das ist hochwirksam, das Medikament. Ich habe nachgelesen, Jens, innerhalb von 24 Stunden, also wenn man das oral gibt als Tablette, innerhalb von 24 Stunden ist dieser Energiestoffwechsel vollständig gehemmt, der Parasiten. Und es gibt unwahrscheinlich wenig Nebenwirkungen oder ganz milde Nebenwirkungen. Also wenn die Parasiten innerhalb des Bindegewebes absterben, dann gibt es schon mal so Hautrötungen, wo dann an den Stellen, wo die absterben, gibt es schon mal auch so eine Knotenbildung, so eine Knubbelbildung von abgestorbenem Gewebe und abgestorbenen Parasiten halt. Und das sind aber ganz, ganz milde Nebenwirkungen, die dort berichtet werden halt.
Ja, das zeigt ja eins, Axel, dass, und das wollen wir auch hier in diesem Podcast darstellen, dass es nicht schwarz und weiß gibt. Ja, es gibt hervorragende Medikamente. Ja, es gibt Errungenschaften. Wir wären dumm, wenn wir sie nicht nutzen würden. Nehmen wir mal Antibiotika oder auch andere. Aber die Frage ist ja immer, die Dosis macht das Gift. Ja, wenn man immer wieder Antibiotika gibt, ja, dann hat man natürlich auch, na, sind ja Antibiotika auch einen Einfluss auf unsere Mikrobenwelt, beispielsweise im Darm und so weiter. So, also es ist nicht so, dass immer viel, viel hilft, aber im Notfall ist es natürlich wichtig, dass man Pathogene oder dass man Medikamente hat, die Pathogene zum Absterben bringen, und Ivermectin ist wirklich fantastisch. Ich würde vielleicht sagen, das ist eins der fünf großen Errungenschaften der letzten 100 Jahre der Medizin und der Medizinforschung. Es wirkt ja nicht nur antiparasitär, sondern man hat dann im Laufe der Zeit auch gesehen, es wirkt antibakteriell. Es wirkt antiviral, kommen wir gleich noch dazu. Es wirkt dadurch natürlich auch antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen. Klar, weil natürlich die Entzündungstrigger immer wieder gestoppt werden dadurch, und dadurch geht die Inflammation runter. Und es wirkt sogar antikanzerogen. Da wären wir dann bei der Krebsmedizin. Und nenn mir ein Medikament, was so eine breite Spektrum hat.
Gibt es wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich lange suchen, bis man ein ähnliches Medikament findet. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen in die Vergangenheit geguckt, wogegen dieses Mittel eigentlich als erstes entwickelt wurde. Und du hast es gesagt, es wirkt auch antiviral. Und da wären wir quasi angekommen in der Gegenwart. Denn gerade zu Covid-Zeiten hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, wo gibt es vielleicht ein bestehendes Medikament, das uns in der Pandemie helfen kann, das auch wirksam ist, auch bei Menschen. Und man hat diverse Forschungen zu Ivermectin angestoßen. Und zu dieser Studienlage oder zu dieser Lage, da hast du auch was rausgefunden.
Ja, vielleicht nochmal zur Vervollständigung. Also der Nobelpreis für Physiologie wurde 2015 dem Herrn, wie hieß er noch? Omura.
Und Herrn William Campbell, den beiden
Also
wurde
die
der.
beiden, die das damals ausgeheckt haben.
Genau.
Und eine Amerikanerin war noch dabei, die hat auch in dem Zusammenhang irgendwas erforscht. Ich bin nicht ganz sicher, was es war, aber zu dritt haben sie dann diesen Nobelpreis bekommen. Und das meiner Meinung nach absolut zu Recht. Denn, und du hast es gesagt, man hat ja in dem Moment, wo diese Pandemie über uns hinwegrollte, natürlich überlegt, okay, was haben wir denn schon? Ja, welche Medikamente können wir denn vielleicht einsetzen, die antiviral wirken? Und da war eins dieser Medikamente eben das Ivermectin, was auch Ärzte eingesetzt haben. Und Ärzte haben dann gesehen, das wirkt. Ja, das wirkt antiviral. Das wusste man vorher auch schon, aber es wirkt eben auch gegen Covid-19. Also gegen SARS-CoV-2. Und was dann passierte, das war sehr erstaunlich. Du weißt, dass ich damals sehr viel recherchiert habe. Ich habe einen großen Online-Kongress gemacht. Ich habe den damals 4G-Kongress genannt. Ja, da kam gerade die Diskussion auf mit 3G, 2G. Und ich habe gesagt, ja, aber wir dürfen doch nicht vergessen, dass es auch noch Gesundheit gibt. Ja, dass wir auch noch gesunde Menschen haben, die sich mehr sehr mikronährstoffreich ernähren. Ja, dann wären wir bei Vitamin D und anderen Themen, die also etwas tun für ihr Immunsystem. Ich will jetzt gar nicht auf die Details gehen, das haben wir in einem anderen Podcast thematisiert. Aber in dem Zusammenhang habe ich denn eben eine Ärztin ausfindig gemacht, die sich sehr intensiv mit Ivermectin auseinandergesetzt hatte. Und ich wollte sie interviewen für diesen 4G-Kongress. Und sie hatte mir auch zugesagt und sie hat öffentliche Videos auch gemacht zum Thema Ivermectin. Die hatte, Axel, vorher auch keinen Plan von diesem Medikament. Und dann hat sie das selber benutzt, auch in familiären Kreisen, und hat gesehen, das ist hochwirksam. Und deshalb hat sie sich dann in die Literatur geschwungen, hat sich damit extrem auseinandergesetzt, hat Videos zusammengebaut, also PowerPoint-Präsentationen mit den ganzen Referenzen dazu, und hat dann öffentlichkeitswirksame Videos rausgegeben. Die wurden dann natürlich bei YouTube gleich auch gelöscht. Ja. Dann hat man Mittel und Wege gefunden, sie woanders darzustellen und hochzuladen. Und das war ganz interessant, weil ich habe die Dame dann angerufen. Wir haben zweimal vorher telefoniert. Und sie sagte, ja, Fräse, gar kein Problem. Natürlich gebe ich ein Interview, und wir müssen schauen, dass wir über mehrere Kanäle praktisch diese Informationen rausbekommen, damit eben noch mehr Ärzte auch aufmerksam werden. Und dann, Axel, einen Tag vorher sagt die Dame mir per E-Mail ab. Und was ganz interessant war, ich habe dann natürlich ja ein bisschen versucht zu verstehen, warum hat die mir abgesagt. Sie hat mir aus mehr oder weniger politischen Gründen abgesagt, weil sie wollte zu diesem Thema plötzlich nichts mehr sagen. Sie hat mir nicht erklärt, warum oder welchen Druck sie letztendlich bekommen hat, aber ich habe da noch mal recherchiert. In der Slowakei hat man eine Notfallzulassung für Ivermectin gegeben und sonst aber nirgends in der EU. So, man hat natürlich dann gehofft, beziehungsweise eine Ärztegesellschaft, die sich für Ivermectin eingesetzt hat, hat dann gehofft, dass praktisch die EU eine Notfallzulassung für Ivermectin gibt. Und warum ist das nicht passiert? Kann man jetzt eins und eins und eins zusammenzählen? Weil natürlich diese Impfstoffe schon in der Röhre waren. Ja? Die waren also praktisch schon im Backofen. Und diese Impfstoffe sollten natürlich eine Notfallzulassung bekommen. Und wie du weißt, diese Notfallzulassung ist dann obsolet, wenn es ein Medikament gibt, was mindestens genauso wirksam ist und was schon auf dem Markt ist, dann entfällt die Notfallzulassung für einen experimentellen Wirkstoff, für den wir noch gar nicht so viel Forschung und Literatur haben. Und dann wurde uns allen immer gesagt, wir müssen alle auf die Impfung warten. Es gibt nur diese eine Lösung, ja. Und das fand ich von Anfang an völlig irritierend. Ich sag's mal so. Warum? Weil natürlich viele Menschen, die sich mit Gesundheit beschäftigen und mit Medizin und Therapie und so weiter, längst gewusst haben, dass es Alternativen gibt. Ja, und dann sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir schon häufiger im Podcast waren. Dann sind wir wieder in diesem Spiel zwischen Patenten und dem, was wir vernünftigerweise sagen würden: Okay, dann setz doch ein, was du hast. Ja, lass uns doch vor der eigenen Haustür gucken, was haben wir denn schon, bevor wir in die weite Welt hinausgehen.
Ja.
Ja? Und da kamen dann eben auch öffentliche Protokolle wurden ins Netz gestellt. Da gab es eine Gruppe, die hieß FLCCC. Die hat, ja, das kam aus den USA. Da haben sich einige Ärzte für Ivermectin auch interessiert. Und die haben dann unter anderem Ärzte wieder in Südamerika auch informiert und auch in Afrika. Und da hat man das sehr, sehr flächendeckend eingesetzt. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe das damals auch in meinem Immunschutzguide öffentlich gemacht, dass überall da, Axel, wo man Ivermectin regional eingesetzt hat, da wurde nach einer bestimmten Verzögerungszeit ging die Mortalitätsrate dramatisch runter. Das waren dann Länder, die nicht sofort Zugang zu diesen neuen Impfstoffen hatten. Zum Beispiel Südamerika, Afrika, Indien war dabei oder auch andere Länder, die jetzt nicht in diesen Genuss kam. Und man hat dann gesehen, als man das Ganze ein bisschen verfeinert hat, als man die Therapiefahrpläne verfeinert hat, hat man gesehen, dass Ivermectin sogar noch viel besser wirkt, wenn man es kombiniert. Wenn man es kombiniert mit bestimmten Mikronährstoffen, wie zum Beispiel, wir haben ja in unserer Podcast-Sendung über das Immunsystem, haben wir über Zink gesprochen, über Vitamin C, über das böse Vitamin D, über Quercetin, über Melatonin, alles Substanzen, die beitragen können, das Immunsystem, ich sag mal ganz flapsig, scharf zu stellen und damit natürlich ein Medikament synergistisch, ja, wie soll man sagen, synergistisch Anschub geben, ja, dass ein Medikament besser funktioniert. Und da will ich nochmal sagen, das wird aus meiner Sicht auch die Zukunft sein müssen. Die Zukunft der medizinischen Anwendung, ob das jetzt im Krebsbereich, im Autoimmunbereich oder wo auch immer, dass wir mehr in kombinatorischen Fahrplänen denken, mehr in kombinatorischen Therapieplänen denken und nicht nur ein Medikament und das wird auf eine oder zwei oder fünf Indikationen zugelassen und das ist dann das Einzige, was wir haben. Warum sind wir als Menschheit, als Gesellschaft so dumm und kombinieren die Dinge nicht, die wir haben? Und das machen natürlich auch einige, vor allem machen das viele Privatärzte, die dann bestimmte Dinge kombinieren. Die werden dann über die Leitlinien entsprechend kritisch gesehen, sage ich jetzt mal harmlos ausgedrückt, ja, wenn man dann zum Beispiel bei einer Gürtelrose nicht eine Impfung gibt, sondern eine Vitamin-C-Infusion, dann ist das kritisch, das ist nicht Leitlinie, das ist dann praktisch auf Abwägen der Schulmedizin. Und ja, was ich dann immer darüber denke, ist denn, warum haben wir denn überhaupt diese Leitlinien? Da müssen wir auch noch mal über den Arztberuf vielleicht auch noch mal eine Podcast-Sendung machen, ja, um noch mal deutlich zu machen, ja, Hippokrates-Eid, dann sind wir wieder bei der Historie, die freie Entscheidung, freie Therapieentscheidung und so weiter. Ist das heute eigentlich wirklich noch so? Ist der Arzt in seiner Therapieentscheidung eigentlich noch wirklich frei? Fragezeichen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich würde sagen, das thematisieren wir in einer der nächsten Podcast-Sendungen mal
Das nehmen wir
mit.
mal auf. Auf jeden Fall. Lass mich hier gerade noch mal ganz kurz was ergänzen. Zum Einsatz von Ivermectin während der Covid-Zeit. Es gibt vom Deutschen Bundestag die sogenannte DIP, die Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da werden auch aus dem Deutschen Bundestag alle Reden mitgeschrieben und die sind halt alle offiziell für jeden zugänglich im Internet recherchierbar und nachlesbar. Und da gibt es sehr bemerkenswert, fand ich das. Und zwar, es gibt eine schriftliche Anfrage im Bundestag zum Einsatz des Arzneimittels Ivermectin zur Therapie von Covid-19. Und diese schriftliche Anfrage ist vom 23.04.2021. Und da heißt es, da hat man auch darüber diskutiert. Und ich will es nur mal zitieren. Man hat dort einen Immunologen zitiert oder der hat irgendwas gesagt. Und jetzt kommt das Zitat. Laut der Aussage des Immunologen Dr. Peter Schleicher ist es völlig unverständlich, dass es in Deutschland keine Freigabe für Corona-Erkrankte gibt, womit tausende Tote weniger zu beklagen wären. Da geht es gerade um Ivermectin. Also so viel dazu. Und das ist, wie gesagt, im Deutschen Bundestag offiziell dokumentiert. Also von daher,
Alles für jeden nachlesbar, ne?
für jeden nachlesbar
Ja.
und da sind auch noch, ich werde es in den Shownotes verlinken, da sind auch einige Links noch dabei, wo man diese Anfrage auch offiziell nachlesen kann. Und da wird auch von der Slowakei gesprochen, wie du gerade eben berichtet hast, das erste und auch einzige EU-Land, das das einsetzt. Da werden auch Professoren noch zitiert, die sich damit beschäftigt haben.
Ja, vielleicht kannst du das in die Shownotes stellen, dann kann das jeder nachlesen. Vielleicht da nochmal reingegrätscht. Also im April 2021 gab es eine Initiative von österreichischen Ärzten. Da waren einige angeschlossen, die eben versucht haben, dieses Ivermectin als Notfallzulassung in Europa durchzusetzen. Und sie haben sich auch an die EMA gewandt. Ja, die dürfte jetzt inzwischen jeder kennen. Und das Interessante ist, die EMA hat sich geweigert, die Datenlage anzuerkennen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben sich geweigert, die Datenlage anzuerkennen. Heute wissen wir, warum. Das kann sich jetzt jeder Zuhörer selber denken. Das werden wir jetzt nicht weiter aufführen. Aber ich will noch mal kurz was zur Datenlage sagen. Ich habe noch mal gestern nachgeschaut in medizinischen Datenbanken. Es gab von 2021 bis heute 2024 nur in Anführungsstrichen 1886 Publikationen zu Ivermectin. Und halte dich fest, in den 20 Tagen des diesjährigen Kalenders gibt es auch in Anführungsstrichen nur 50 neue Publikationen zu Ivermectin. Also jeder, der behauptet, es gäbe keine Forschung, es gäbe keine Studien, der hat ein Bias, nennt man das in der Wissenschaft, ja, der guckt eben auf die Wissenschaft sehr selektiv und er pickt sich, ich nenne das immer Cherry-Picking Science, der pickt sich also nur die Wissenschaft raus. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber da gibt es einige Politiker, die machen das ganz, ganz gezielt, weil sie genau wissen, Axel, dass 95% der Bevölkerung das nicht nachforscht. Ja, weil sie selber vielleicht nicht akademisch ausgebildet sind oder kein akademisches Interesse haben, keine Referenzen brauchen und so weiter, sondern glauben, was auf Wahlplakaten steht. Ja, das ist für mich sowieso immer so phänomenal, dass man Millionen ausgibt, ja, für Wahlkampagnen. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich mit dem Auto an diesen Wahlplakaten vorbeifahre, wer lässt sich von solchen dummen Sprüchen auf den Wahlplakaten beeinflussen? Wer ist das?
Ja, leider vielleicht viel zu viele. Aber lass uns noch mal ganz kurz bei der Studienlage bleiben, weil du gesagt hast, wie viele Publikationen es da auch gibt. Deshalb, also nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Literatur oder auch im Internet, wir haben natürlich auch recherchiert, da gibt es natürlich auch viele Menschen oder viele Studienlagen oder viele Artikel, die sagen, dass Ivermectin halt nicht wirkt oder dass es halt, wenn es so hoch dosiert oder zu hoch dosiert ist, dass es ganz schwere Nebenwirkungen gibt und, und. Und deshalb haben wir ja auch unseren Podcast, dass wir sagen, ey, pass auf, wir recherchieren für euch die rechte und auch die linke Seite. Also nicht nur immer dieses Schwarz-Weiß. Und gerade bei diesem Medikament ist aber die Studienlage halt so, so eindeutig oder so aussagekräftig, dass man auch davon ausgehen kann, wie auch der Jens eine persönliche Geschichte damit hat, dass das Medikament halt wirkt.
Ja, man müsste doch jetzt mal die WHO fragen oder auch die EMA fragen. Aber gerade die WHO, warum wurde dieses unentbehrliche Medikament, ich sage das den Begriff nochmal, unentbehrliches Medikament, Zitat WHO, warum wurde das nicht bei Covid-19 empfohlen? Fragezeichen. Ja, und dann sind wir beim Thema WHO und bei Interessen und bei ja, Dingen, die ja vor 2, 3, 4 Jahren als Verschwörungstheorien bezeichnet wurden. Man musste ja nur mal im Freundeskreis darüber diskutieren und die Frage stellen, wie wird denn eigentlich so eine WHO finanziert? Und vor der Pandemie, Axel, ich in meiner grenzenlosen Naivität habe ja gedacht, das wäre irgendwie paritätisch zusammengesetzt, ja, also Deutschland zahlt XY, je nachdem, wie viele Einwohner wir haben, China wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil die ein paar mehr Einwohner haben, Indien wahrscheinlich auch viele und so weiter. So habe ich gedacht, bis ich mir dann in der Pandemie die Zahlen mal angeschaut habe. Und vielleicht für unsere Zuhörer hier gar nicht so uninteressant, sich die aktuellen Zahlen nochmal vor Augen zu führen. Von den 7,5 Milliarden Zuwendungen an die WHO sind nur 1,5 Milliarden von den 194 Mitgliedstaaten paritätisch eingezahlt. Ja, das geht nach Bruttoinlandsprodukt und je nachdem, welches Bruttoinlandsprodukt man hat, umso mehr muss man praktisch hier einzahlen. Also weniger als ein Viertel wird finanziert über dieses, was ich vor 4 Jahren gedacht habe, wäre der Normalfall. Und wäre die Finanzierungsgrundlage Pustekuchen. 6 Milliarden sind freiwillige Spenden von Staaten und privaten Organisationen. So, also nicht nur Stiftungen. Aber eine Stiftung, die müssen wir hier natürlich erwähnen, das ist der zweitgrößte Spender, private Spender, das ist eben die Bill und Melinda Gates Foundation, die von, halte ich fest, von 2016 bis 2023 2,4 Milliarden US-Dollar gestiftet hat. So, Axel, jetzt erklär du mir bitte, warum eine solche private Stiftung so massiv die WHO unterstützt. Können wir dann noch von einer unabhängigen Organisation sprechen? Fragezeichen.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, der wir auf jeden Fall in einem eigenen Podcast mal nachgehen sollten. Wie werden solche Organisationen finanziert? Wo gibt es welche Interessen? Ich glaube, da gibt es auch noch mehr Beispiele als die WHO, wo verschiedene Interessenslagen eine Rolle spielen, die vielleicht aus unserem Gesichtspunkt nicht immer vielleicht ja so sind, wie sie vielleicht sein sollten im Sinne der Gesundheit. Das hatten wir schon eben.
Genau, das müssen wir vielleicht noch mal ganz klar sagen. Wir müssen uns immer die Frage stellen, geht es hier um Gesundheit oder geht es hier um Geschäft? Und vielleicht geht es hier um das Geschäft mit der Krankheit, nicht mit der Gesundheit. Ja, und das vielleicht noch mal thematisiert. Und das ist, glaube ich, in der Corona-Pandemie sehr, sehr deutlich gewesen, wie die Interessenslage ist. Und man hat auch, zumindest habe ich das irgendwann auch sehen können, dass Politiker, wenn man sich im Nachgang die Sprüche anschaut, die rausgehauen haben in irgendwelchen Talkshows und so weiter, das ist ja wirklich entsetzlich. Also ich frage mich manchmal, und ich hoffe ja, dass wir in unserem Podcast auch mal den einen oder anderen Politiker hier vor unsere Flinte bekommen, weil ich würde das gerne auch mal nachfragen. Wie kann man zu solchen Aussagen kommen bei kompletter Ahnungslosigkeit? Ja, sag das ja mal hier so ganz krass. Man empfiehlt etwas, obwohl man keine Ahnung hat und auch nicht wirklich weiß, was das mit unserer Gesundheit macht. Wir werden sicherlich auch noch mal eine Podcast-Folge über die ganzen Nebenwirkungen, die man jetzt so hier und da sieht. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass wir nicht von Unabhängigkeit mehr sprechen können, auch wenn man sich die EMA anguckt. Auch da sind führende, also in die Führungspositionen Menschen, die vorher Lobbyisten waren. Ja. Und ich würde sogar so weit gehen, heute zu sagen, für mich ist das auch eine Frage von unterlassener Hilfeleistung. Ja, da würde ich nicht den Ärzten den schwarzen Peter in die Schuhe schieben, weil die haben in der Zeit das gemacht, was sie eben wussten, was ihnen über die Behörden und so weiter auch zugänglich gemacht wurde. Aber Wissenschaftler in diesem Land haben das gewusst. Ja. Nicht alle Wissenschaftler, aber Wissenschaftler wie Immunologen, Virologen etc. hätten das wissen können und man hätte auf die Idee kommen können, dass man gerade in dieser kritischen Phase der Pandemie Dinge einsetzt, wie zum Beispiel Ivermectin, wo wir schon genügend Forschung hatten, um es entsprechend einzusetzen und dann auch vielleicht die Therapiepläne auszufeilen. Das hat man dann ja auch gemacht. Man hat ja die Therapiepläne immer weiter ausgefeilt und hat dann gesehen, okay, wenn wir noch zum Beispiel Quercetin dazugeben, dann wird es möglicherweise noch effektiver etc. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der WHO, um noch mal den Beitrag von Deutschland auch zu thematisieren. Weil wir haben ja gerade ein kleines Loch in der Kasse. Okay, wir haben ein großes Loch. Und wo geben wir Gelder aus? Dann sind wir bei unseren Steuergeldern. Deutschland hat 2016, 2017 70 Millionen US-Dollar für die WHO gespendet, finanziert, wie auch immer. Und Axel, 2020, 2021 ist diese Summe auf 953 Millionen, also fast eine Milliarde hochgegangen. Unter 100 Millionen vorher und dann auf einmal eine Verzehnfachung der Mittel aus unseren Steuergeldern. Jetzt ist das wieder ein bisschen runtergegangen auf 578 Millionen heute plus 321 Millionen für Notfallmaßnahmen, die dann zur Verfügung gestellt werden können. Also wir sind immer noch bei 850 Millionen, die für die WHO zur Verfügung gestellt werden. Und haben wir jetzt 24, 2016, 8 Jahre zurück, war es ein Zehntel davon. So, also wir dürfen uns ja als Bürger, der seine Steuergelder zahlt, durchaus mal fragen, wo geht eigentlich dieses Geld hin und wer verwaltet das und wer bestimmt eigentlich, wie viel Mittel wohin gehen?
Und jetzt lass uns bei den Steuergeldern bleiben, denn ich kann mich erinnern, und wir haben uns ja eben ein bisschen in der Vorbereitung unterhalten, ich kann mich erinnern, es gab noch ein anderes Medikament, das auch auf unsere Steuergelder eingekauft wurde oder bevorratet wurde. Das Medikament heißt Paxlovid, Entschuldigung, Paxlovid. Das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mal gehört. Und Jens, du hast mir eben ein paar Daten, ein paar unglaubliche Daten erzählt, die wir einfach jetzt hier nochmal dem breiten Publikum zur Verfügung stellen müssen.
Ja, wir haben ja dann, als die Impfstoffe auf dem Markt waren, haben wir natürlich geschaut, auch welche Medikamente könnten eventuell wirksam sein. Da hat man natürlich keine Medikamente genommen, die schon aus dem Patentschutz raus sind. Klar, da verdient man ja kein Geld mehr mit. Also wir brauchten ein neues Medikament, wo man wieder den Patentaufkleber drauf bringen kann. Und dann hat man eben Paxlovid zugelassen als erstes Medikament gegen SARS-CoV-2. Und Herr Lauterbach, unser jetziger Gesundheitsminister, hat direkt mal, ne, wie das so die Art von Ministern ist, eben mal ordentlich eingekauft und hat für die Bevölkerung Deutschlands 1 Million Paxlovid-Packungen bestellt. Und wenn man sich anschaut, wie viel bestellte Dosen wurden denn eigentlich angewandt, das war jetzt vor 2, 3 Tagen im Kölner Stadtanzeiger publiziert, deswegen bin ich auch darüber gestolpert. 200.000 wurden nur verschrieben von Ärzten. Und halt dich fest, Axel, 800.000 haben ihr Verfallsdatum überschritten, müssen also auf Plattdeutsch gesagt jetzt entsorgt werden. 800.000 Medikamente bezahlt mit deutschem Steuergeld müssen jetzt entsorgt werden. Und das ist ja auch wiederum nichts Neues. Das hat ja der geschätzte Kollege Volker Schmiedl, das in seinem YouTube-Kanal. Wir hatten ihn ja mal bei uns im Podcast und da hat er so ein bisschen darüber berichtet, kann man auch in einem seiner Videos nachschauen. Halte ich fest, es wurden 83 Millionen Impfdosen entsorgt und 755 Millionen Masken. Und Herr Lauterbach hat im Sommer 2022 nochmal zig Millionen Impfdosen nachbestellt, die auch jetzt wieder entsorgt werden müssen, weil sie ja keiner mehr haben will. Ja, es wird ja immer noch dafür geworben, aber es will sie ja im Grunde keiner mehr. Und naja, wir entsorgen einfach Steuergeld. So muss man das ja klar und deutlich sagen.
Weißt du, was so eine Packung Paxlovid kostet? Ich hab das nicht im Kopf. Nur wenn du das gerade im Kopf hast, dann können wir es anbringen hier.
Ja, man hat das dann ausgehandelt. Die wurden dann zur Verfügung gestellt für 60 Euro. Inzwischen sind wir bei 100 Euro. Also der Preis ist deutlich raufgegangen. In den USA kostet das Medikament $700. Ist also auch nochmal wieder ein Riesengeschäft gewesen, ja, von einer Firma, die wir auch schon aus den Impfstoffen kennen, nämlich von Pfizer. Und Pfizer hat dieses Medikament Paxlovid, auf den Markt gebracht und die Staaten haben ordentlich zugegriffen, ja.
Ja, und jetzt muss man sich mal nur überlegen, bei 100 Euro die Packung, das kann man ganz einfach rechnen, 100 Euro die Packung, 800.000 wurden davon weggeworfen. Da kann man sich vorstellen, 80 Millionen Euro wurden quasi in den Sand gesetzt. Und für die Entsorgung muss ja auch noch Geld bezahlt werden, weil Medikamente halt nicht einfach so entsorgt werden können. Es muss eine Spezialentsorgung geben. Die ganzen Verpackungen, die ganzen Alu-Einbindungen von den Tabletten, die müssen da auch spezial entsorgt werden. Kostet wahrscheinlich den Steuerzahler auch noch mal den ein oder anderen Euro.
Genau, und wir haben ja leere Kassen, wir haben kein Geld, wir haben ein Riesenloch, was jetzt gestopft werden muss. Ja, dann wird jetzt überall natürlich gespart. Der Rotstift ist jetzt sehr fleißig. Ja, was soll ich dazu sagen? Auf der einen Seite wird es wie Frau Holle, ne? Fenster auf und alles raus. Und auf der anderen Seite wird dann wieder gespart werden müssen mit dem einen oder anderen Trick, wie man wieder die Steuereinnahmen erhöht. Ja, die Krankenkassenbeiträge werden ständig erhöht. Auch da könnten wir nochmal einen Podcast drüber machen. Ja, in diesem Jahr geht es wieder weiter mit Erhöhungen der Krankenkassenbeiträgen. Und wir haben nicht wirklich ein Konzept. Ja, das haben wir auch schon mal im anderen Podcast thematisiert, wo ein Vorstandsvorsitzender einer großen Krankenkasse gesagt hat, ja, das System muss vor die Wand fahren. Und ich glaube, wir haben heute in diesem Podcast auch wieder mal ein Beispiel gezeigt, warum dieses System vor die Wand fährt. Nicht nur wegen der Alterspyramide, sondern eben auch wegen, aus meiner Perspektive, ich sage das hier auch nochmal so klar, wegen unseriöser Finanzverwaltung.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Du hast aber eben noch gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Es hört sich ein bisschen düster an, wenn man das manchmal an der einen oder anderen Stelle so hört, wie auch mit unseren Steuergeldern umgegangen wird. Nichtsdestotrotz, dafür sind wir da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn es ist kein Grund, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir sind positiv gestimmt, der Jens und ich. Denn solche Sachen, ja, die animieren uns immer wieder dazu, auch die positiven Aspekte von Forschung, von Medizin, von Ernährung in den Vordergrund zu rücken. Und wir sind ja auch angetreten, immer mal wieder auch interessante Themen uns rauszusuchen und auch Fragestellungen zu beantworten. Und von daher tragen wir einfach dazu bei, dass wir einfach solche Sachen aufdecken oder darüber diskutieren, aber auch nach vorne blicken und in dem einen oder anderen Podcast heute nicht so sehr, aber in dem anderen Podcast wieder viele Tipps und Tricks für unsere Gesundheit zu geben, wie wir sie erhalten und wie wir gesund durch unser Leben marschieren können. Von daher, vielen Dank, Jens, wieder mal ein unglaublicher Podcast, denke ich, heute wieder. Unglaubliche Themen und vielen Dank auch für deine sehr persönliche Geschichte. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch wieder viel Spaß gemacht und ihr konntet auch wieder einiges mitnehmen. Vielen Dank, Jens, vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
Bis
bis dann.
nächsten Montag.
Bis nächsten Montag, macht's gut. Ciao, ciao.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.